Willkommen zu Maldons Meinung. Ja, kaum mache ich mal 2 Wochen keine Sendung mit dem Herrn. Zu meiner Linken ist die Tesla Gigafactory eröffnet. Lithium-Aktien gehen durch die Decke und Warte hat endlich Details zu Partnerschaften bekannt gegeben. Oder auch nicht. Hallo Alfred, Letzteres, darauf warten wir immer noch.
Haben Sie echt?
Nee, ja. Eben nicht. Wir warten auf Letzteres tatsächlich immer noch. Trotz dessen, dass wieder 2,5, 3 Wochen vergangen sind, seit wir hier zusammenstanden zumindest. Aber da sprechen wir nachher drüber beim Thema Warte. Da gab es ja auch Zahlen. Wir starten mal mit dem Gesamtmarkt quasi, mit dem, was den Gesamtmarkt beeinflusst. Thema Zinsen. Du hast uns auch verschiedene Grafiken, sag ich mal, Charts zu dem Thema mitgebracht. Führ uns doch mal durch.
Ja, weil klar, wir haben natürlich andere Störfaktoren, allen voran natürlich der Krieg in der Ukraine, aber natürlich die Zinsen sind auch ein ganz entscheidender Faktor für den Markt und die sind, wie man hier unschwer erkennen kann, das ist die Zinsentwicklung der 10-Jährigen zurück bis August letzten Jahres und wir haben jetzt hier gerade in den letzten 2 Wochen eine unheimliche Dynamik bekommen. Die 10-Jährigen sind bis auf 2,5% gestiegen, jetzt sind wir wieder ein bisschen runtergekommen, 2,35%. Das ist natürlich nicht gut, allen voran für Technologieaktien nicht. Und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass die Zinskurve langsam in eine ungewünschte Richtung kippt. Das sehen wir jetzt gleich. Denn die Zinskurve ist zu Teilen invers geworden. Das hier sind die Zinsen und das sind die Laufzeiten. Das sind die kurzen Laufzeiten, da kriegt man weniger Zinsen. Und je länger ein Zins läuft oder ein Kredit oder eine Anleihe läuft, desto höher werden die Zinsen. Ist ja auch logisch. Nur hier sieht man, so ab einem Zeitraum 3 bis 5 Jahren wird das Ganze relativ konstant. Und im Moment ist es so, dass tatsächlich die 10-Jährigen sogar gleich auf oder sogar leicht unter den 2-Jährigen liegen. Und das ist besonders unglücklich, denn da habe ich noch eine Grafik mitgebracht. Wenn das passiert, dann droht oft eine Rezession. Ich glaube, in den letzten 7 Fällen, wo die 2-Jährigen Zinsen höher waren als die der 10-Jährigen, gab es danach eine Rezession. Das sieht man hier ganz gut. Wir sehen hier, das ist der Vergleich, 10-Jährige und 2-Jährige. Wenn die 10-Jährigen drüber liegen, sind wir hier oben. Und wenn das runtergeht unter diese Durchschnittslinie, dann ist die Rendite der 2-Jährigen höher. Also es ist hier passiert in den Ende der 80er Jahre und dann gab es auch kurze Zeit später eine Rezession. Dann ist es hier passiert, Rezession hier im Jahr 2000. Auch eine Rezession. Und jetzt sind wir tatsächlich, hier sieht man sich ganz, wir sind schon wieder, gestern glaube ich, waren wir ganz kurz mal drunter. Und das ist zwar nicht schön, aber, und jetzt kommt das große Aber, man sieht ja hier auch, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis dann die Rezession kommt. Hier zum Beispiel sind wir hier runtergerutscht und es hat noch über 3 Jahre gedauert bis zur Rezession. Im Schnitt liegt der Zeitraum bei 22 Monaten. 22 Monate sind 2 Jahre, also wenn der Markt von jetzt an noch 2 Jahre läuft, können wir, glaube ich, alle zufrieden sein.
Aber dann in 2 Jahren sind wir es nicht mehr. Aber wir sehen jetzt ja schon am Markt, dass das noch nicht, also die Zinsen zumindest keine großen Auswirkungen haben. Wenn wir auf den Nasdaq schauen, der ist ja unglaublich gut gelaufen.
Das ist ganz erstaunlich. Also, wenn man sich das anschaut,
sehen wir jetzt auch gleich.
Wenn jemand gesagt hätte vor 4 Wochen, dass die Zinsen jetzt bei 2,5% sind, da hätte man gesagt, der Nasdaq ist vielleicht bei 12.000, aber mit Sicherheit nicht bei 15.000. Wir sind jetzt übrigens auch sogar höher als vor dem Beginn des Krieges. Das ist schon wirklich erstaunlich. Mit diesen ganzen Belastungsfaktoren, mit denen der Markt zu kämpfen hat, dass es dann trotzdem, es ging ja wirklich rasant nach oben, sehr beeindruckend, ein klares Zeichen von Stärke und auch ein Zeichen davon, dass Anleger, ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt, ähnlich wie auch in der Corona-Pandemie zum Start im März 2020, dass dann Privatanleger auf einmal sehen, ich nutze diese günstigen Kurse zum Kauf. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber es ist schon wirklich beeindruckend, wie stark der Markt ist und ob das auch nachhaltig ist, wird sich dann zeigen. Aber ich bin ganz guter Dinge.
Teilweise ist es bei den Einzelwerten ja noch beeindruckender, wenn wir auf Apple schauen. Die haben die längste Gewinnserie seit 2003 hingelegt. 11 Tage in Folge haben sie Zugewinne verzeichnet.
Gestern haben sie es dann vermasselt.
Ja, gestern wäre der 12. Tag, glaube ich, gewesen, aber da hat es nicht geklappt. Aber krass, in dem Umfeld, in den
Belastungsfaktoren. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Man sieht ja auch, wir sind jetzt, glaube ich, noch $5 vom Rekordhoch weg, das wir Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres erreicht haben. Das ist besonders stark und das hat viele Gründe. Apple ist unter anderem auch, und das spielt auch eine Rolle, ein Liebling der Zockergemeinde, der Wall Street Bets Reddit Groups. In letzter Zeit sind ja auch die altbekannten Meme-Stocks, also wie AMC Entertainment, GameStop, extrem gestiegen. Tesla hat davon profitiert, dass die Trader wieder da sind und Apple ist halt auch sehr beliebt. Grundsätzlich ist das für mich auch ein gutes Zeichen, dass eben die Privatanleger, die ja nicht nur zocken, sondern auch investieren, dass die tatsächlich wieder da sind. Das ist natürlich gut. Je mehr Nachfrage nach Aktien, desto besser sind die Kurse. Ganz einfach.
Es gab ja sogar noch andere, in Anführungsstrichen, Belastungsfaktoren. Das hieß ja zu Beginn der Woche, die Produktion vom iPhone SE beispielsweise muss zurückgefahren werden. Weil, ne,
ja, das sind dann wieder diese Gerüchte, steht. Die haben dann auch Warte mal wieder belastet. Das Ganze ist dann auch von einigen Analysten sofort dementiert worden, die gesagt haben, die Nachfrage nach den iPhones ist extrem hoch, weil auch viele noch alte iPhones, also iPhone 8 oder niedriger besitzen, ich glaube 25%, und die jetzt wechseln zu dem neuen iPhone SE, das günstige Einsteigermodell von Apple. Also war nie die Rede davon, dass jetzt irgendwie die Nachfrage nach den iPhones zurückgeht. Aber solche Gerüchte werden halt immer wieder gerne gestreut und auch gerne genommen von denen.
Die Anleger haben sie aber zumindest brauchen. Nicht aufgegriffen. Zumindest
nein,
nicht
bei Apple hat das keine Rolle gespielt, bei Warta dann da mal schon. Wieder mehr. Ja, so ist es.
Dazu gleich. Jetzt BioNTech, da gab es grandiose Zahlen, Umsatz, Gewinnsprung, mega Ausblick. Du hast ja öfter schon hier gestanden, so ein bisschen die Luft ist raus wegen Corona-Impfstoffen. Aber änderst du deine Meinung jetzt vielleicht nach den Zahlenwerk?
Nein, also klar, das ist natürlich wirklich ein Hammer. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, weil das ist wirklich kaum zu glauben. 19 Milliarden Umsatz, 10,3 Milliarden Nettogewinn. Man hat ganze Gemeinden mit der Gewerbesteuer in den Reichtum getrieben. Man hat das Bruttoinlandsprodukt von Rheinland-Pfalz, vom Bundesland, in die Höhe katapultiert, das mit fast 10% gewachsen ist, gegenüber, glaube ich, nur 2 oder knapp 3% in ganz Deutschland. Also das ist wirklich stark, aber das kann man sich auch nicht überraschen. Und es geht, wie immer an der Börse, nicht darum, wie viel Geld man im letzten Jahr verdient hat, sondern wie viel Geld man in diesen und in den nächsten Jahren verdienen wird. Und für dieses Jahr wird der Umsatz schon mal zurückgehen von 19 auf 13 bis 17 Milliarden. Klar, es ist natürlich möglich, es gibt jetzt in den USA die vierte Impfung für über 50-Jährige von Pfizer-BioNTech. Vielleicht gibt es auch noch eine fünfte oder eine sechste. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich glaube, dass dieser Impfwahn, kann man ja fast schon sagen, dass das weniger wird und dass das dann auch auf die Zahlen drücken wird im nächsten Jahr, dann mit Sicherheit, wenn die Impfung doch deutlich zurückgehen. Wie stark, das muss man eben sehen. Und das wird an der Börse gespielt. Klar, jetzt gab es einen kleinen Schub durch diese tollen Zahlen. Es gibt eine Sonderdividende, Aktienrückkauf angekündigt. Man muss sehen, wo man das Geld irgendwie unterbringt. Aber
du blickst ja auch immer gerne langfristig in die Zukunft. Jetzt hat man viel Kohle, man kann es investieren. Onkologie etc. kann man
ja, das ist toll, ja.
Ausbauen. Das heißt, wenn man vielleicht jetzt trotzdem investiert, in 10 Jahren,
ja, nein, das ist natürlich, aber so viel Geld braucht man natürlich auch nicht für Forschung und Entwicklung. Da braucht man eben nicht unbedingt 10 Milliarden. Ja. Und dann ist ja die nächste Frage, klar, man Krebsimpfstoffe helfen natürlich auch, aber ob die das Volumen erreichen, das eine Covid-Impfung hat, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil da sind ja Milliarden Menschen geimpft worden. Und das ist sicherlich nur bei einer Pandemie so. Und hoffen wir mal, dass nicht eine neue Pandemie kommt. Also ich bleibe dabei. Ich sage jetzt nicht, dass die Aktie massiv fallen wird, aber nochmal so einen richtigen Schub nach oben, das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Tesla, ein weiterer Aktiensplit wurde angekündigt. Die Gigafactory steht schon, aber da hast du mit den Kollegen und Kolleginnen schon in den letzten Sendungen.
Jetzt läuft sie auch.
Genau. Ich habe auch so ein Drohnenvideo aus dem Werk gesehen, sah schon beeindruckend aus. Genau, aber Aktiensplit. August 2020 war, glaube ich, der letzte, jetzt schon wieder.
Ja, jetzt schon wieder. Das kam, ja, die einen haben damit gerechnet, für den anderen kam es überraschend. Es muss erst noch genehmigt werden, ist auch noch gar nicht klar, in welchem Verhältnis und noch gar nicht klar, wann. Es gibt die wildesten Schätzungen. Ich gehe davon aus, dass man eventuell sogar diesmal ein bisschen weitergeht. Letztes Mal war es ja 5:1, vielleicht macht man sogar 10:1. Also aus einer Aktie werden dann 10. Der Kurs fällt dann auf 100 zurück. Weil ich glaube, im Hinterkopf ist schon auch so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht in den Dow Jones will, und dafür braucht man ja denn einen tiefen Kurs, denn die Gewichtung im Dow Jones hängt ja nicht ab vom Börsenwert, von der Marktkapitalisierung, sondern vom absoluten Aktienwert. Nur mal so als Beispiel, die wertvollste Aktie im Dow Jones ist nicht etwa Apple, was man ja meinen könnte, sondern United Health, weil der Kurs von United Health dreimal so hoch ist wie der von Apple, nämlich 520 zu 177 Dollar, ist United Health dreimal so stark gewichtet. Mit 9,7 und Apple nur mit 3,3%, obwohl United Health an der Börse nur 500 Millionen wert ist, also ein Sechstel von Apple.
Ungewöhnliche Regeln.
Ja, schon komisch. Und deswegen braucht man einen tiefen Kurs, und das kann sicherlich auch ein Faktor sein, warum man das macht. Wichtiger eigentlich noch als dieser Split sind jetzt auch die anstehenden Zahlen, Produktionszahlen, die ja immer Anfang des Monats veröffentlicht werden. Morgen beginnt der neue Monat, meistens kommen die am 2., das wäre dann am Samstag. Also am Wochenende wird es wahrscheinlich die Produktions- oder die Auslieferungszahlen geben. erwartet werden so 310.000 bis 320.000. Das wäre nochmal mehr als im Dezember-Quartal, was natürlich erstaunlich ist, weil das ist in der Regel das Beste. Ja, kann man mal gespannt sein. Aber eines ist klar, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, Tesla hat ist der große Gewinner auch jetzt wieder dieser Chip-Krise, weil Tesla eben seine Chips selber macht, im Gegensatz zu allen anderen, die jetzt das aber auch machen wollen.
Ja. Das wird aber noch ein Zitat auch, Entschuldigung,
genau,
von Talon Metals.
Das wird ein paar Jahre dauern, bis die anderen da soweit sind. Ja. Und auch was die Rohstoffbeschaffung betrifft, da gab es eine schöne Aussage von einem Nickel-Unternehmen, genau, von Talon Metals, ein angehender Nickel-Produzent, der Tesla auch beliefern wird. Der hat nämlich gesagt, dass die Leute gar nicht wissen, was Tesla alles macht und wie stark man ist, um sich die Rohstoffe
zu sichern. Der Vorsprung ist auch zu anderen.
Ja, es sind mehrere Jahre Vorsprung gegenüber anderen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil Tesla ist ja nicht erst seit gestern in dem Geschäft unterwegs und man weiß, dass es für die Batterien eben um diese Rohstoffe geht, also allen voran Lithium und Nickel. Also da ist man wirklich ganz vorne mit dabei, sowohl was die Komponenten angeht, wie gesagt, Hardware, Software macht Tesla selbst, machen die anderen nicht selber. Da fehlt es jetzt in allen Ecken und Enden. Batterien macht Tesla selbst, machen die anderen auch noch nicht. Mhm. Und jetzt haben wir gerade eine Phase mit einem extrem dynamischen Wachstum bei Elektroautos. Und wenn ich jetzt die Marktanteile mir nicht sichere, also wenn jetzt jemand von Mercedes oder BMW sagt, ich kriege mein Auto nicht, ich gehe zu Tesla, da ist die Frage, ob der wieder zurückkommt. Also da muss man jetzt höllisch aufpassen oder besser gesagt, man muss eigentlich jetzt die Autos am Markt haben. Denn wenn man in 3-4 Jahren kommt, dann ist der Zug schon abgefahren.
Du hast noch eine zweite Grafik, nenne ich es mal, zu Google, oder ich weiß gar nicht, ob es Google waren, aber es war Suchanfragen, Search Interest.
Ja, das ist hochinteressant. Das ist das Gelbe ist der Benzinpreis in den USA. Und das Blaue sind die Suchanfragen Elektroautos. Und das geht zurück bis 2004. Und man sieht hier, als die Benzinpreise 2007 extrem gestiegen sind, so ein Spike bei der Nachfrage nach Elektroautos. Ich kann mich erinnern, ich habe mich damals auch für Elektroautos interessiert. Da kam gerade der Nissan Leaf raus.
Das war es schon so.
Das war es dann aber auch, genau. Es gab sonst keinen. Es gab keinen Tesla, es gab eigentlich nichts. Das ist dann auch relativ schnell wieder veräppt. Und dann hat sich auch nichts mehr bewegt. Und dann so ab 2018, 19, als dann Tesla auch mit dem Model S kam und vor allem dann auch mit dem Model 3 2019, da ging die Nachfrage nach oben, da gab es nochmal einen kleinen Einbruch und jetzt haben wir eine extreme Dynamik gesehen in den letzten Monaten. Also auch die Amerikaner, das sind glaube ich nur amerikanische Ergebnisse, wachen langsam auf in Sachen Elektromobilität. Und wie gesagt, diese Dynamik, da muss ich jetzt die Fahrzeuge am Markt haben, die Modelle.
Die hat ja auch am Markt BYD und Sie haben Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen, auch gerade was den Ausblick angeht? Haben Sie sich dazu geäußert?
Ja, einen Ausblick gibt es bei BYD eigentlich eher nicht und die Zahlen waren schlecht. Also da wundert man sich eigentlich, warum die Aktie nicht nachgegeben hat. Und jetzt kommt das große Aber. BYD ist eigentlich nie so abhängig von den Zahlen. Es ist so ein bisschen wie bei Tesla früher gewesen. Da ging es auch nicht so um Quartalszahlen. Klar, es haben sich immer viele beschwert über den hohen Verlust. BYD macht ja immer noch Gewinn, aber gerade der Gewinn ist deutlich geringer ausgefallen als erwartet im letzten Jahr. Das lag aber, das hat die Citigroup gesagt, wohl an einmaligen Belastungsfaktoren. Und wichtig ist der Blick nach vorne und da sagen eigentlich alle Analysten, ja, die Zahlen waren nicht so gut, wie wir uns das gedacht haben, aber für 2022 sehen wir ein extremes Wachstum, sowohl beim Volumen als auch beim Umsatz. Es gibt viele neue Modelle, BYD hat eine unheimlich starke Marktstellung. Und ich habe mal mitgebracht, wie die Analysten jetzt reagieren. Morgan Stanley ist schon immer negativ gewesen. Die sagen Gleichgewichten, Kursziel umgerechnet 29, immer noch höher als der aktuelle Kurs. UBS sagt kaufen 37 Euro. Credit Suisse sagt outperform 40. Bank of America sagt kaufen 45, Kursziel. Und die Citigroup hat gesagt, jeden Kursrücksatz zum Kaufen nutzen. Und das Kursziel liegt bei umgerechnet 67 Euro.
Das müssen wir die Tafel anbauen, das passt gar nicht mehr hier
drauf. Ja, das passt gar nicht mehr. Mein Kursziel liegt, glaube ich, bei 70 auf 12 Monate. Also langfristig sehen wir, glaube ich, dreistellige Kurse. BYD ist so gut aufgestellt und wir sehen jetzt auch gleich, dass sich das jetzt auch auszahlt. Die Zahlen im Januar waren schon extrem gut und die im Februar sind nochmal gut. Und das ist genau das, was die Analysten meinen. Das sind die Zahlen aus China, das sind die 20 meistverkauften Elektroautos in China und ich habe es nachgerechnet, BYD auf Platz 2, auf Platz 4, insgesamt 9-mal mit dabei. Das ist schon wirklich beeindruckend. Übrigens nochmal, wie auch schon im Januar, von den Top 20 kommen nur 3 Autos nicht aus China. Das ist einmal das Model Y auf Platz 3, dann das Model 3 und der VW ID.4. Sonst alles fest in chinesischer Hand. Und wenn wir alle nicht höllisch aufpassen, dann sehen wir ähnliche Grafiken vielleicht auch bald in einigen Jahren in Europa. Also das ist schon, was die Chinesen da machen, da muss man schon wirklich auf der Hut sein.
Wir sind auch mal runtergebrochen auf die Autobauer jetzt nochmal.
Und hier siehst du es eigentlich noch deutlicher. Hier sieht man die Autohersteller mit ihren Marktanteilen. Und BYD hatte im Februar einen Marktanteil von 27%. Danach kommt lange nichts. Dann kommt SAIC aus China, dann Tesla 6,4, dann Geely, Volvo und auf Platz 5 dann Chery auch aus China. Also das zeigt schon, wie BYD da den Markt dominiert. Und wie gesagt, jetzt hat man auch angefangen auszuliefern nach Kolumbien, nach Norwegen und zukünftig an andere Länder noch. Da ist einiges drin. Man wird Batterien an Dritte verkaufen. NIO ist da im Gespräch. Es gibt viel Potenzial. Und wenn das Marktumfeld ein besseres gewesen wäre, dann hätten wir die Aktie wahrscheinlich jetzt schon hier oder sogar über dem Höchststand, aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit.
Und dass BYD selber jetzt keine Äußerungen zur Zukunft konkrete tätig ist, normal, machen Sie das grundsätzlich?
Ja, also man hat schon gesagt, dass man die Absatzzahlen, man hat im letzten Jahr 600.000 verkauft, dass man die verdoppeln will in Richtung 1,2 Millionen, das ist schon eine Aussage. Also. Okay. Aber es gibt keine konkreten Umsatz und Gewinn.
Wer sich auch mal ein bisschen zurückhaltend eher präsentiert, ist Warta. Wir schauen auf, oder du sprichst jetzt gerne über die Bilanz 2021 und das, was man für dieses Jahr noch erwartet.
Ja, Warta hat heute Morgen Zahlen vorgelegt fürs letzte Jahr, die sehr gut waren. Also der Umsatz mit 903 Millionen, ziemlich genau wie erwartet, etwas besser als im Vorjahr. Aber das Besondere ist, dass der operative Gewinn, das EBITDA, ist besonders stark gestiegen. Deutlich stärker als der Umsatz, lag auch über den Erwartungen, die Marge über den Erwartungen. Aber, jetzt kommt das Aber, der Ausblick bei Warta ist ja immer sehr vorsichtig. Dieses Jahr ist er besonders vorsichtig. Man erwartet einen Umsatz zwischen 950 Millionen und 1 Milliarde, also ein bisschen mehr als in diesem Jahr. Aber das EBITDA soll zurückgehen und das ist natürlich nicht so schön. Man begründet das tatsächlich mit den Umständen, mit dem Krieg in der Ukraine, mit eventuell neuen Covid-Ausbrüchen, mit Lieferkettenproblemen. Die hat Warta nicht, aber man ist ja immer so vorsichtig und sagt, ja, könnte aber passieren und da gehen wir mal lieber ein bisschen vorsichtiger ran. Jeder macht es so, wie er mag. Was ich eigentlich noch erwartet hätte, so ein bisschen, sind so ein paar mehr Informationen zum neuen Batteriegeschäft, zu den großformatigen Batteriezellen, die man ja für den Elektroautobereich herstellt. Die Pilotanlage läuft, das hat man gesagt, die läuft auch problemlos. Man beliefert auch schon den ersten Kunden mit diesen großformatigen Zellen. Aber viel mehr hat man dazu dann eben nicht gesagt. Und
immer noch nicht.
Ja, wollte man eigentlich ja bis Ende März sagen, wie groß wird die ganze Geschichte. Ich denke mal, das wird schon noch kommen, aber trotzdem hätte man sich das ein bisschen eher gewünscht. Bei Warta malen die Mühlen halt offenbar etwas langsam. Da ist man das Warten schon gewohnt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass jetzt dieser vorsichtige Ausblick sich auf den Kurs negativ auswirkt, weil der ist schon so negativ, also so tief, negativ,
auch schön. Die Aktie auch gedreht heute Morgen, war sie doch noch deutlich im Minus.
Jetzt ja, das kommt nämlich auch noch dazu. Die ist kurzzeitig mal heute Morgen auf 87 runter, ich glaube dann auf 95 gestiegen und zwar recht schnell und das sah so ein bisschen aus, als wenn da Leerverkäufer sich eindecken, weil die müssen ja irgendwann auch mal aus ihren Positionen raus. Klar, die auf fallende Kurse gesetzt haben, sitzen mittlerweile weitgehend auf Gewinn, wie man unschwer am Chart erkennen kann. Aber irgendwann muss man den Gewinn auch mal realisieren. Und insoweit kann das auch immer mal wieder schnell nach oben gehen, solche Schübe. Und ich habe es ja gesagt, wenn jetzt die Zahlen gut gewesen wären und vielleicht noch mehr Informationen zu den Elektroautozellen, dann hätte es auch mal so einen riesen Schub geben können in Richtung in 1 durch auf 110, 115. Das ist natürlich mit dem Zahlenmaterial ein bisschen schwierig und mit diesem sehr vorsichtigen Ausblick. Aber an dem ganzen Bild von Warta hat sich überhaupt nichts verändert mit dem heutigen Tag.
Bisschen was verändert. Im positiven Sinne hat sich bei den Lithium-Aktien, wir starten jetzt mal mit Livent, gleich schon noch auf Standard-Lithium, denn Joe Biden hat da so ein bisschen für Schub gesorgt, sag ich mal.
Genau, wie heißt es nochmal? Der Defense, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Oh ja, ich habe es auch vergessen. Act. Jetzt wird nicht notiert und
Act. Auf jeden Fall ist es eine Vereinbarung oder ein Gesetz oder eine Anordnung, die entstanden ist in den 1950 im Koreakrieg. Damals wurde die Stahlindustrie in den USA gefördert. Dann hat Donald Trump dieses Gesetz nochmal genutzt, vor zwei Jahren, um die Maskenproduktion in den USA zu fördern. Und jetzt will das Biden anwenden für die Lithiumproduktion und für die Produktion von anderen Batteriematerialien, also unter anderem Kobalt oder auch Nickel. Und das ist natürlich, das hat die ganze Branche natürlich schon bewegt, weil da fließen wirklich offenbar bis zu 750 Millionen Dollar an Lithiumproduzenten und auch an Lithiumfirmen, die in der Entwicklung sind, die Projekte vorantreiben. Und das Geld soll tatsächlich direkt zur Produktionsförderung investiert werden. Und ja, das hat die ganze Branche bewegt. Livent ist gestern, glaube ich, um 4% gestiegen, ist ohnehin jetzt hier aus dieser Seitwärtsrange. Naja, so. Man ist dabei, da rauszukommen. Und dann ist natürlich auch Tata in den Stellweg nach oben frei. Also das könnte schon, es sorgt natürlich auch, abgesehen davon, dass es Geld bringt, auch für mehr Aufmerksamkeit. Und gerade für Firmen, die in den USA aktiv sind, das ist jetzt Livent nicht so. Man hat seine Projekte eher in Südamerika. Aber dennoch profitieren natürlich alle davon.
Weil die Branche jetzt wieder im besseren Licht da steht. Aber Standard Lithium, die sind ja in den USA aktiv.
Die sind in den USA, die haben ihr Gebiet in Arkansas. Und das ist auch nicht weit weg von der Gigafactory von Tesla. Und ja, da sieht man auch, da war es gestern ein bisschen dynamischer. Es ging, glaube ich, 7% nach oben. Und hier ist tatsächlich dieser Ausbruch definitiv schon erfolgt aus der Seitwärtsrange. Und jetzt ist eigentlich ja, der Weg frei. Hier gibt es noch einen kleinen Widerstand, aber im Prinzip ist der Weg frei in Richtung der alten Höchststände. Da gehört die Aktie auch mindestens hin. Ich denke sogar noch deutlich darüber. Denn nochmal, die ganzen Berechnungen der Machbarkeitsstudien von Standard Lithium gehen von Preisen aus, 14.000, 15.000 Dollar pro Tonne und wir sind tatsächlich jetzt weit höher bei den langfristigen Verträgen, vielleicht im Bereich 30.000, am Spotmarkt sind wir schon bei fast 80.000 Dollar, also da muss sicherlich nochmal nachgebessert werden und ja, es gab auch eine neue Kaufempfehlung auch noch und insoweit alles sieht gut aus und jetzt ist vielleicht so ein bisschen der Knoten geplatzt mit dieser neuen Verordnung.
Schauen wir noch auf Encavis, die haben ja Zahlen vorgelegt und einen überraschend guten Ausblick, oder würdest du?
Ja, absolut. Man schaut doch deutlich besser in das laufende Jahr als von den Analysten erwartet. Hat man jetzt, glaube ich, vorgestern mitgeteilt und das hat dann dazu geführt, dass die Aktie, ich habe jetzt zum letzten Mal, glaube ich, dieses ansteigende Dreieck hier eingezeichnet. Man hat also quasi diesen Anstieg verarbeitet und jetzt mit dieser guten Nachricht im Rücken, konnte man auf ein neues Mehrjahreshoch ausbrechen, wobei das. Ich glaube, das Allzeithoch war im letzten Jahr bei gut 25 Euro und jetzt ist der Weg bis dahin im Prinzip frei. Also das sieht gut aus. Wie gesagt, das ist natürlich relativ steil hier gewesen, aber es ist ja auch nicht ohne Grund, denn tatsächlich hat der Krieg in der Ukraine, wenn er ein Gutes hat ein Krieg eigentlich nie, aber ist es das Bewusstsein, dass diese Ölabhängigkeit wenig Sinn macht, dass es sogar in Amerika jetzt offensichtlich ja da und dass man gerade auf Erneuerbare setzen muss, dass man hier massiv das beschleunigen muss. Und das hilft natürlich gerade Solar- und Windparkbetreibern, die dann vielleicht schneller ihre Windparks bauen können, die mehr Nachfrage haben, die höhere Strompreise erzielen können. Also das ist Win-Win-Win.
Encavis ist ja auch Teil des Saubere Zukunft 2 Index. Einer von 7 sind es, glaube ich. Waren es 7? Ja, 7 Werten. Mhm. Wie hat der sich zuletzt entwickelt? Wir sehen es ja.
Ja, man sieht es ja. Sehr, sehr hektisch, starke Schwankungen. Aber jetzt tatsächlich ist der Ausbruch auch hier gelungen. Da sind auch einige Werte drin, die ja schon ganz gut gelaufen sind. So ein paar sind noch nicht so gut, wie die Vestas zum Beispiel, als der Windturbinenanbieter, der noch so ein bisschen hinterherhinkt. Aber allen voran natürlich auch BYD, die im Index sehr stark gewichtet ist. Die laufen ja auch erstaunlich gut. Und ich denke mal hier, das könnte auch jetzt der Startschuss sein für eine längerfristige Aufwärtsbewegung.
Man kann ja auch von dem Index profitieren. Wir sehen jetzt gleich noch einen Mini-Future. Nochmal zurück.
Zu schnell.
Jetzt da wieder.
Also das hier ist die WKN von dem Index-Zertifikat. Das ist das Zertifikat. Das bildet den Index 1:1 nach. Und dann gibt es das Ganze auch noch mit Hebel. Und da ist mein Favorit dieser Mini-Future mit einem Hebel von knapp 2, der sich also doppelt so stark bewegt. Sowohl nach oben als auch nach unten. Das muss man wissen. Und ja,
so genau, die entsprechenden
sieht der Chart so ähnlich aus, logischerweise.
Die entsprechenden WKNs wurden hier oben oder werden hier oben eingeblendet. Wen es interessiert. Ich habe aber gerade was vergessen. Wir wollten noch kurz Werbung für den Maidon-Report machen, denn du hast da auch in Sachen Batterie was, stellst was vor sozusagen.
Für mein Newsletter, Maidons Meinung. Newsletter,
genau.
Weil,
sogar frei dann dementsprechend.
Genau, der kostet nämlich gar nichts. Und ich habe da gestern eine neue Batterieaktie vorgestellt. Ein neuer Batteriegigant tatsächlich, der entsteht aus einem relativ noch Start-up fast schon, muss man sagen, aber man hat Großes vor und wenn das alles so klappt, dann kann die Aktie sich verzehnfachen. Wer wissen will, welche Aktie das ist, ich werde das heute nochmal rausschicken, also einfach meinungsmeinung.de dann in den Newsletter eintragen, kostenlos und dann gibt es heute Nachmittag so gegen 16 Uhr diese neuen Infos. Batteriegigant oder den potenziellen Batteriegiganten. Kann ja auch schief gehen.
Genau, ich habe den Newsletter schon und du hast es ja schon ausgeschickt. Ich weiß es jetzt schon mal. Ich habe in dem Fall Vorlauf. Danke, Alfred, für heute.
Gerne.
Für deine Einschätzungen. Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.